Ja, und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Dr. Jan-Philipp Brote, und er ist Experte für das Thema Produktionsmanagement, Strategie, auch gerade im Mittelstand, und berät dort Unternehmen. Er ist selber Geschäftsführer der Prora Partners GmbH und hat in seiner langjährigen Erfahrung auch schon Unternehmen wie Miele und Hilti auch beraten. Und wir sprechen heute über die strategische Rolle im Einkauf, auch im Gesamtkontext. Und da bin ich sehr gespannt, was er dazu berichten hat. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo Thomas, schön, dass ich da bin. Freue ich mich. Vielleicht kurz zu mir. Jan Brote, mein Name. Wie du schon richtigerweise gesagt hast, Geschäftsführer von Prora Partners. Bin Experte fürs Thema Produktionsmanagement. Habe in dem Themenfeld auch promoviert und unter anderem beispielsweise auch den Bereich Produktionsmanagement dann an der RWTH Aachen als Oberingenieur, wie es sich so schön im Ingenieursdeutsch schimpft, verantwortet, habe dann nach gut mehr als 50 Beratungsmandaten für diverse namhafte mittelständische, aber eben auch große Industrieunternehmen, Miele, Hilti, SKF, um mal ein paar zu nennen, selber 4 Jahre als Geschäftsführer in einem mittelständischen Technologieunternehmen gearbeitet und dann vor 2 Jahren gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Stefan Dani Prora Partners gegründet. Und ja, mit Prora Partners unterstützen wir eben unsere mittelständischen Kunden dabei, ihre Operations so aufzustellen, dass sie eben nicht länger der Wachstumsverhinderer sind. Ja? Also sprich, wir stellen Schwachstellen insbesondere dann in den organisatorischen Abläufen in der Auftragsabwicklung konsequent ab und schaffen die Strukturen, die es benötigt, um nachhaltiges Wachstum generieren zu können. Ja? Also mal ganz einfach und platt gesprochen, statt daran zu arbeiten, wie unsere Kunden die Hühner schneller wieder einfangen können, bauen wir dann gemeinsam einen Zaun.
Sehr spannend. Die Frage, die mir gleich aufgekommen ist, ist in dem ganzen Studium oder auch wo du promoviert hast, welche Rolle hat da, also oder wie viel Prozent hat da der Einkauf eingenommen? Hast du da eine Zahl oder geht man da überhaupt tief drin rein, so gerade im Produktionsmanagementbereich? Ist das eher weniger oder wird das doch schon groß behandelt?
Also eine konkrete Zahl jetzt zu schießen, schwierig. Ja. Mhm. Wenn du mich jetzt auf NES festnageln wollen würdest, würde ich sagen, irgendwas weiß ich zwischen 20, maximal 30%, weil es ja dann doch eher schon spezialisiert ist, wirklich auf dieses auch eher in sich breite Themenfeld Produktionsmanagement, was man aber schon ganz klar sagen muss, also logisch, Einkauf hat auf jedes Betriebsergebnis natürlich einen riesengroßen Hebel einfach und dementsprechend wesentlicher Bestandteil der gesamten Auftragsabwicklung und deswegen auch Einkauf immer für uns, auch in meiner gesamten Ausbildung, aber eben dann auch heute in den Projekten eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle.
Und wenn du jetzt in die Unternehmen jetzt reingeht und guckt euch die Produktionsprozesse an, welche Rolle spielt, ich sag mal, gerade so im Kontext der Gesamtstrategie auch hier der Einkauf, auch vielleicht aus Sicht, also nicht nur aus eurer Sicht, sondern auch in dem Moment aus Sicht eurer Kunden. Also ist denen das bewusst, dass, ich sag mal, im Gesamtkontext der Einkauf eine wichtige Rolle spielt, oder ist das eher so, ach ja, stimmt, das wussten wir ja gar nicht, dass das auch, außer wussten wir nicht, ist übertrieben jetzt, aber vielleicht die Aufmerksamkeit gar nicht so da.
Ja, genau, also ich meine, wir schauen uns ja sozusagen nicht nur isoliert die Produktion an, sondern immer die gesamte Auftragsabwicklung im ersten Schritt. Ja, das heißt, das passiert sozusagen intern in den Unternehmen vom Kundenauftrag bis hin wirklich zur Auslieferung. So, und jetzt auf deine Frage bezogen, ich glaube oder ich bin mir sehr sicher, dass unseren Kunden die Bedeutung vom Einkauf grundsätzlich sehr, sehr bewusst ist. Was wir aber einfach immer wieder feststellen, ist dann doch, dass ich sag mal, die konkreten Bedürfnisse und auch Anforderungen eigentlich gar nicht so wirklich klar sind. Ja? Also das geht dann schon häufig im operativen Tagesgeschäft eigentlich unter und die wenigsten Unternehmen haben da beispielsweise wirklich mal ganz klar und sauber für sich dann auch die Schnittstellen sozusagen zum Einkauf hin und auch sozusagen vom Einkauf dann wieder weiter in Richtung Produktion wirklich definiert. Ja. Und Also was wir ganz häufig eigentlich erleben, wenn es beispielsweise nicht so richtig läuft, weil sich Termintreue schlecht ist, etc., dass dann häufig liegt das da beispielsweise an Fehlteilen. Ja? So, und dann, also klar kriegt natürlich im ersten Kunde beschwert sich, ja, weil Liefertermin nicht gehalten werden kann, kriegt als erstes die Produktion auf den Deckel, mal platt gesprochen. So, und die gibt es dann natürlich erstmal weiter an den Einkauf, bekommt der Einkauf auf den Deckel, warum denn die Teile nicht da sind. Ja? Und da haben wir teilweise die Erfahrung gemacht, dass der Einkauf dann da vielleicht auch ein bisschen unglücklichen Situation einfach ist, ja, weil so gefühlt kriegt er dann eher von allem auf den Deckel, ist dann sehr stark in einem Troubleshooting-Modus eigentlich gefangen, ja, und sozusagen kann da aber häufig selber eigentlich gar nichts dafür, weil er super häufig erst zu spät eigentlich eingebunden wird und keine interne Verlässlichkeit dann wirklich von Informationen und Bedarfen etc. einfach hat. Also das ist etwas, was wir regelmäßig so erleben.
Das ist ganz spannend. Der Einkauf hat immer Schuld und ich habe das selber so in unserer Entwicklung auch erlebt. Und da hängen ganz viele Prozesse mit dran, denn dann hörte ich ganz oft aus der Produktion, ja, wir konnten nicht anfangen, weil das Material war ja nicht da. Oder das wurde erst zu spät bestellt. Und wenn man dann aber mal tiefer geht und sagt, warum wurde das denn zu spät bestellt? Ja, weil der Lagerbestand nicht gestimmt hat. Warum hat der Lagerbestand nicht gestimmt? Weil der eine in Fehlbuchung gemacht hat. Und deswegen hat der Einkauf natürlich in Anführungsstrichen zu spät bestellt. Aber diese Prozesskette dann mal zurückzugehen, das ist auch, auch mental bescheiden für den Einkauf, dass der immer, der Einkauf ist schuld, die Ware ist nicht da. Und ich sage, Moment, das müssen wir auch, haben wir auch intern auch mal diskutiert und ich sage, das müssen wir mal relativieren. Ich sage, geht mal die Treppen zurück und lasst uns mal gucken, wo es wirklich herkommt und dann können wir da auch mal reingehen, ne?
Ja, genau. Das ist also auch dann mit sozusagen ein wesentlicher Teil sozusagen unserer Arbeit, unsere Kunden eben genau dabei zu begleiten, das halt zu tun und sozusagen in ganz strukturierter Form wirklich einmal die Auftragsabwicklung von A bis Z sich anzuschauen und genau was du jetzt so genannt hast, das sind dann ganz typische Beispiele, die dann eigentlich dabei zutage treten und wo wir immer wieder dann auch den Effekt haben, dass die Leute sagen, okay, das machen wir doch nicht ernsthaft so oder okay, deswegen regst du dich da immer so auf oder deswegen nervst du mich teilweise und möchtest das und das haben, ja, also warum sagst du das denn nicht gleich so ungefähr, ja? Also,
ja. Das ist ganz, also ich glaube, die Schnittstelle zwischen Produktion da und wirklich und Einkauf auch wirklich zu schlagen und die Kommunikation da aufrechtzuerhalten, ist so ein Schlüssel, wo ich auch sage, also der hat uns auch ganz viel geholfen, da wirklich reinzugehen und da auch eine gute Kommunikation zu haben und dann auch nicht immer so nur der ist schuld, sondern woran liegt es. Welche Frage ich aber nochmal, also wenn ich, jedes Produktionsunternehmen hat ja in der Regel auch ein Qualitätsmanagement und wenn wir uns grundsätzlich daran halten, an die Prozesse, die wir aufgestellt haben und die wir aufgezeichnet haben, dann haben wir, also eigentlich ist ja alles klar definiert, wie es laufen soll. Und wenn ich dann nochmal das eine oder andere nachjustiere und das auch so aufnehme, dann habe ich es ja eigentlich. Also ist das auch so, dass ihr vielleicht oder ich sehe bei einigen Beratungsunternehmen ganz viel, dass sie am Ende des Tages eigentlich das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 anwenden. Die Darstellung ist manchmal ein bisschen anders, aber so vom Grundsatz her ist das so die Basis, wo wir uns langhangeln. Aber die Unternehmen halten sich teilweise nicht daran. Erlebst du das auch oder ist das auch so eine Theorie, die ihr auch verfolgt oder dass man sagt, okay, die Basis ist irgendwo das Qualitätsmanagement oder welchen Ansatz verfolgt ihr dort von der Umsetzung?
Genau. Also du hast gerade ein ganz entscheidendes Wort gesagt und zwar eigentlich. Ne? Genau. Also das ist ja dann schon mal also auch ein Riesenunterschied zwischen sozusagen Theorie, beispielsweise ISO 9000 und sozusagen dann der gelebten Praxis. Ja, und was wir ganz häufig einfach feststellen, ist auch Unternehmen, die sauber zertifiziert sind, ja, die haben das dann irgendwo in der Schublade oder in einem Qualitätsmanagement-Handbuch, was weiß ich, meterdick ist, halt verbuddelt, aber die Realität und die gelebten Prozesse sind einfach andere. Und das ist genau auch ein Ansatzpunkt von uns, dass wir halt einfach da reingehen. Und dann sozusagen einmal uns wirklich nochmal ganz genau anschauen und vor allem mit den Prozessbeteiligten dann auch gemeinsam modellieren. Also was passiert denn bei euch in der Realität? Und dann eben daraus uns das anschauen, die Schwachstellen einfach durchgehen, bewerten und dann vor allem aber auch wir bewusst mit dem Blick einfach von außen dann einen sauberen Sollprozess gestalten. Mhm. Ja, und da geht es gar nicht oder sozusagen im ersten Schritt dann darum, dass sozusagen das eine Zertifizierung erfüllt. Also klar, das muss es halt auch, aber am entscheidendsten ist eigentlich, dass es sozusagen wirklich ein aus einer Kunden- und Marktperspektive abgeleiteter, effektiver Sollprozess ist, der eben für das Unternehmen und genau die auch Marktpositionierung und das, worauf es sozusagen den entsprechenden Kunden ankommt, da halt sauber funktioniert. So, und dann, klar, ist Zertifizierung natürlich auch immer noch eine wichtige Geschichte. So arbeiten wir aber auch mit verschiedenen anderen Tools zusammen, um dann beispielsweise solche Sachen auch zu dokumentieren, etc. So, unserer Erfahrung nach ist aber es eigentlich gar nicht so sehr eine Toolfrage und eine reine Dokumentationsfrage, sondern in erster Linie eine Frage, wie schaffe ich es eigentlich, einen möglichst einfachen, aber gleichzeitig effektiven Sollprozess überhaupt aufzubauen. Und das hat eben sehr viel mit Strukturierung zu tun. Ja? Und das ist erfahrungsgemäß dann auch etwas, was man einfach als Externer vor allem mit dem Blick von außen und dann auch der Erfahrung vielleicht an ein paar Stellen nochmal besser machen kann, als das sozusagen die Leute, die es, weiß ich, seit 20 Jahren einfach ein Stück weit sozusagen dann im operativen Geschäft gefangen sind, Thema Betriebsblindheit etc.
Und ich glaube, es ist auch so ein Stück weit der Prophet im eigenen Land. Also du kannst ja 10-mal sagen, es ist besser, links rum zu gehen, weil das geht schneller und ist auch effektiver und ist für alle besser. Aber dann, nee, das funktioniert nicht. Aber wenn dann ein Dritter das sagt, dann sagt, pass mal auf, wir haben das schon bei 100 Unternehmen gemacht und ja, das funktioniert hier genauso. Und ich kann dir sagen, das ist Garantie. Okay, dann machen wir das ab jetzt so. Okay, warum ging das nicht die letzten 10 Jahre schon nicht?
Ja, genau. Wir haben ja, oder in den wenigsten Fällen mangelt es ja irgendwie sozusagen an der reinen Erkenntnis oder an Ideen, ja, sondern das ist ja typischerweise schon nochmal ein Umsetzungsproblem, weil einfach insbesondere die Führungskräfte im Mittelstand extrem häufig wirklich im Tagesgeschäft gebunden sind, Troubleshooting machen müssen, etc. Ja, und dann auch einfach sich so stark an die Strukturen, an die häufig gewachsenen Strukturen einfach gewöhnt haben. Ne? Genau, und da ist natürlich immer dann schwierig, sozusagen, man fragt ja auch nicht den Wolf, ob das scharf schmeckt. Sondern das kannst du dann schon auch nochmal einfach als Externer, der auch entsprechende Best Practices mitbringt, sozusagen, glaube ich, auf einem ganz anderen Niveau dann auch für den Kunden und gemeinsam mit dem Kunden einfach lösen.
Jetzt möchte ich gerne nochmal auf das ganze Thema, du hast ja bei Hilti und Miele, hast du da gearbeitet oder hast du da Projekte übernommen, nur fürs Verständnis nochmal?
Das waren Projekte, genau.
Das waren Projekte. Und hast, wenn ich jetzt, also da interessiert mich natürlich auch wahrscheinlich auch die Zuhörer, was haben die denn so für Herausforderungen jetzt im Einkaufsbereich, so die großen Unternehmen? Also wenn wir jetzt, ich sag mal, ich bezeichne uns mal als Mittelstand, wahrscheinlich würde ein Hilti sagen, wir sind auch noch Mittelstand, aber wie auch immer, aber was haben die für Herausforderungen im Einkauf, an die wir vielleicht heute im Mittelstand oder in kleineren Unternehmen vielleicht noch gar nicht dran denken, wo man sagt, okay, was haben die so für Themen dort?
Ja, ich glaube, dass der wesentlichste Unterschied einfach ist auch sozusagen auch, wie wir für uns Mittelstand definiert haben, ja, auch sozusagen auch unser Fokus liegt dann eher in Unternehmen in der Größenordnung von 10 bis 100 Millionen Euro Umsatz. Ja, ist im Kern, glaube ich, dass du einfach mit komplett anderen Strukturen natürlich arbeitest, als das jetzt ein Miele macht mit einer wirklich, also im Vergleich dazu gigagroßen Organisation einfach, ja, und deswegen ist das eigentlich kaum auf der Seite sozusagen vergleichbar und sind, also es gibt, oder was wir andersrum vielleicht, was wir immer wieder feststellen, ist, dass es häufig schon grundsätzlich Prinzipien gibt, die sowohl bei den großen Läden als auch dann, ich sag mal, im klassischen Mittelstand gut funktionieren. Man muss es eben einfach nur entsprechend adaptieren, ja, und dann sozusagen auch, weiß ich, von einer Einkaufsorganisation, die, weiß ich, 500 Mann groß ist, dann eben so unterbrechen und verfügbar machen, dass es auch in Strukturen funktioniert, in einer, weiß ich, Größe von 5 bis 10 oder 20 Mann Einkaufsorganisation, ne?
Und vielleicht, wir müssen ja nicht speziell jetzt die Firmen jetzt ansprechen, aber so aus den größeren Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, was hast du da so konkret, wo du sagst, das sind eigentlich so die 2, 3 häufigsten Dinge, die in den größeren Unternehmen im Einkauf eigentlich auch nicht so ideal laufen oder die immer wieder gleich schlecht laufen, in Anführungsstrichen?
Also trotz sozusagen der Größe und auch, weil sich diversen ja dann Fachspezialisten etc., was man schon häufig feststellt, ist eigentlich, dass dieses Thema fehlende oder fehlerhafte Informationen, insbesondere an den Schnittstellen, das ist sozusagen auch unabhängig dann von der Größe des Unternehmens. Ja, und das betrifft ja insbesondere dann die Einkaufsfunktion, weil es gibt ja kaum Bereiche im Unternehmen, die so viele Schnittstellen dann auch zu anderen haben, wie es der Einkauf tatsächlich hat. Das heißt, da, also klar definierte Schnittstellen und im Prinzip auch Service Level Agreements zu den anderen Bereichen sind da das A und O. Und also ich will jetzt, weiß ich, keine Namen nennen, aber das ist schon tatsächlich, man glaubt es kaum, aber eine Herausforderung, die sozusagen auch ein Stück weit unabhängig von der Größe des Unternehmens ist.
Okay, also Schnittstelle, Kommunikation, also in alle Richtungen, nach oben, nach unten, die Herausforderung Nummer 1.
Ja.
Wie löst ihr die? Um jetzt ein Stück weit auch für den Zuhörer vielleicht mal oder eine Idee zu geben, wie man das vielleicht lösen kann, um einen Ansatz zu kriegen. Gerade jetzt im Einkauf, wenn man sagt, jetzt haben sich bestimmt viele so beim Hören gesagt, kenne ich, haben wir auch.
Ja, ja.
Gibt es da so die eine Sache oder die 2, 3 Dinge, wo man sagt, so das sind so die Quick Wins oder die Low-Hanging Fruits, die du sofort umsetzen kannst, die definitiv immer helfen?
Genau, also vielleicht was, so ein konkretes kleines sozusagen low-hanging fruit, die auf jeden Fall einen großen Hebel hat an der Stelle, ist auch sozusagen was ich persönlich machen würde, wäre sozusagen, ich mache im Einkauf super häufig, ich sag mal, Service Level Agreements mit meinen Lieferanten. Ja, also sprich, definiere da ja ganz genau Liefermenge, Umfang, was erwartet wird, Servicegrad etc. So, und ich sag mal, diese gleiche Ernsthaftigkeit und auch Struktur einfach mal intern mit den Fachbereichen, wo ich eben Schnittstellen habe, zu machen. Ja? Also sich mal hinzusetzen und das auch quasi intern zu machen mit den Kolleginnen und Kollegen. Ja? Und sich ganz bewusst zu fragen, okay, bekomme ich eigentlich die Infos auch in der Qualität, wie ich sie brauche, um überhaupt einen guten Einkauf machen zu können? Ja. Wo nicht, wo ist es vielleicht noch ausbaufähig? Wissen das sozusagen dann auch meine Partner sozusagen, ja, aber die Kollegen in den Schnittstellen, ja, ist das, also steht das überhaupt mal schwarz auf weiß und wirklich explizit so formuliert irgendwo? Und andersrum natürlich auch, kenne ich denn auch die Anforderungen, sozusagen nicht nur die Warenbedarfe, sondern auch die Informationsbedarfe der anderen Fachabteilung, die ich dann beliefer. Ja, also das ist ein typisches Phänomen eigentlich, Dinge, die wir häufig im Außenverhältnis sehr gut machen oder die da mehr oder weniger selbstverständlich sind, ja, sind es ja dann häufig im Innenverhältnis einfach nicht. Und sozusagen als einfaches, kleines Gimmick, was sicherlich jeder auch für sich selber mal im ersten Schritt einfach machen kann, ohne irgendeine Unterstützung einer Beratung oder von sonst wem, ist das mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit sozusagen auch im Innenverhältnis einfach zu tun.
Das ist ganz spannender Ansatz und eigentlich so logisch auch, ne? Also nach außen hin ist das alles ganz hart und ganz klar definiert und nach innen ist das so, ja, mach mal. Würdest du dann auch so weit gehen, dass du wirklich jetzt auch ein Schriftstück und so, oder hast du ein Beispiel so von einer Anforderung, wo du sagst, also wie weit bricht man das runter?
Ich bin immer ein großer Freund davon, erstmal also möglichst pragmatisch zu starten. Ja? Also es ist mal ja besser, sozusagen unperfekt zu starten, als perfekt abzuwarten. Und also je nachdem auch, auf welchem, weiß ich, Niveau ich gerade einfach unterwegs bin, würde ich einfach mal mit den wichtigsten Dingen anfangen und mir vielleicht, weiß ich, auch einfach eine Vorlage nehmen, die ich selber schon mit externen Lieferanten benutze und also da mal einmal drauf schauen, die entsprechend so anpassen, dass es dann eben auch für meine internen Bedarfe funktioniert.
Okay, sehr cool. Tolles, ein toller Gedanke. Also das ist wirklich, das wirklich mal so auszurollen nach innen. Habe ich auch noch nicht so gehört, aber es klingt total logisch.
Genau, also ist, wie gesagt, ist was, also das löst sicherlich noch nicht alle Probleme,
nein.
Ist was, was jetzt auch, weiß ich, vielleicht jeder Hörer, also kann sich ja de facto morgen früh hinsetzen, ja. Und das einfach mal starten und also bringt, glaube ich, auf jeden Fall einen entsprechenden Effekt.
Sehr cool. Wenn du in den Unternehmen bist, das ist so eine Randfrage nochmal, die mich natürlich auch nochmal interessiert, siehst du immer Fachpersonal im Einkauf? Also Fachpersonal, also gut geschulte Einkäufer? Oder siehst du eher, ich sage jetzt mal pragmatisch, irgendwo der Mitarbeiter, der aus einer Querabteilung mal gekommen ist, der in den Einkauf reingesetzt wird und soll jetzt die SAP-Nummer bestellen und dann, aber es hat noch nichts mit Einkauf oder irgendwie was zu tun, oder siehst du immer gut geschultes Personal?
Ist ein bisschen die Frage, was gut geschultes Personal ist, aber ich will da niemandem zu nahe treten, aber genau, also sehen wir schon auch häufig sozusagen Sachen, wo man sicherlich sagen würde, ja, also da jetzt vielleicht auch nochmal einfach in eine Schulung zu investieren, also würde sicherlich absolut Sinn machen. Was wir aber eigentlich noch viel, viel häufiger sehen und wo meiner Meinung nach ein extrem hohes Potenzial drin liegt, ist eigentlich, dass so gut wie gar nicht bis sehr wenig überhaupt, also wirklich strategischer Einkauf gemacht wird. Ja? Also die Leute im Mittelstand, die Einkäufer, sind dann auch aus den eingangs diskutierten Gründen und Herausforderungen, ja, dann häufig einfach wirklich rein mit einer operativen Beschaffung und entsprechendem Troubleshooting beschäftigt, ja, um sozusagen dann also alles möglich zu machen, auch mit hohem persönlichem Einsatz, um eben dann doch Fehlteilsituationen etc. zu vermeiden oder irgendwie möglichst schnell das noch hinzukriegen, ja, wo dann wirklich ja auch Aufträge und Bestellungen teilweise händisch durchs Unternehmen getragen werden. Und ich sag mal, da ein auch von einem, ich sag mal, Zusammenarbeit mit uns, was wir da oder was viele Einkäufer auch mal als extrem positiven Nebeneffekt für sich mit rausziehen, ist einfach, wenn man sozusagen schafft, da mehr Stabilität in die Kette reinzubringen, saubere Schnittstellen zu definieren, Service Level Agreements zu machen und dann sozusagen entsprechend meine Prozesse am Kunden auszurichten und einfach klare Abläufe in der gesamten Auftragsabwicklung zu haben, ja, dass dann insbesondere auch die Führungskräfte im Einkauf auf einmal dann die Zeit haben, sich tatsächlich, also mit, ich sag mal, höherwertigen Tätigkeiten wie dem Verhandeln von Kontrakten etc. halt wieder beschäftigen können. Ja, und also was wir da jetzt auch gerade beim Kunden gesehen haben, dass sie dadurch beispielsweise, also durch ordentliche Rahmenverträge, was irgendwie also in den letzten Jahren einfach dann aus Zeit- oder Kapazitätsgründen viel zu kurz gekommen ist, beispielsweise 5% des Einkaufsvolumens geholt haben, nochmal zusätzlich. Ja. Und also bei dem Kunden waren es irgendwie 11, 12 Millionen Einkaufsvolumen. So, und wenn ich da halt 5% raushole, ja, dann erklärt sich, also macht es natürlich dem Einkäufer also einfach nochmal richtig Spaß und auch sozusagen, was war eingangs gesagt haben, steht er dann natürlich auch nochmal sozusagen mit einer ganz anderen Wertschätzung auch intern da und zeigt ja auch nochmal einfach den großen Ergebnishebel dann, den es an der Stelle gibt. Ja, also ich glaube, das ist, also zumindest bei vielen Unternehmen, die ich kennengelernt habe, glaube ich auch sogar nochmal der größere Hebel, als jetzt sozusagen an jeder Stelle top geschultes Personal zu haben. Ja, also wirklich die Führungskräfte sozusagen aus dem Operativen freizuspielen und dafür zu sorgen, dass sozusagen bei uns auch eine wesentliche Gestaltungsrichtlinie eigentlich immer beim Sollprozess der Auftragsabwicklung, dass wir sagen, hey, die Führungskräfte, die müssen sozusagen am System arbeiten und nicht im System. Ja, also an den Prozessen oder dann wie im Einkauf sozusagen an Rahmenverträgen, an Kontrakten etc. und nicht sozusagen im Prozess oder insbesondere dann im operativen Einkaufsprozess. Ja, weil also da kann ja dann auch eine Führungskraft sozusagen ihre Erfahrung und Expertise einfach auch nochmal ganz anders ausspielen, als es sozusagen im Troubleshooting der Fall ist.
Ich kann das immer gar nicht glauben, dass das wirklich so ist, weil das sind ja auch so Unternehmen mit so viel Einkaufsvolumen, die sich dann in Anführungsstrichen nur um das Operative kümmern, das ist in Ordnung, aber den strategischen Einkauf so komplett, also wahrscheinlich lassen sie ihn auch so nicht komplett liegen, aber sie lassen wesentliche Punkte liegen. Und wenn ich dann so eine Zahlen höre, das ist ja Wahnsinn. Also 5%, das ist, ich verstehe, also was meinst du, warum ist das so? Ist das, weil jetzt könnten sie auch sagen, ach Mensch, die strategischen Aufgaben sind, kommen gerade zu kurz, ich bin zu operativ, ich setze einfach noch jemanden ein. Das wäre ja jetzt mal ganz pragmatisch, wäre ja auch noch günstiger, wenn sie dann 5% holen. Aber das ist, was ist deine These dazu? Warum machen die Unternehmen das nicht? Warum gehen sie da nicht ran?
Ja, also wir arbeiten ja sehr viel mit Wachstumsunternehmen zusammen, mit Unternehmen, die Wachstumsambitionen haben an der Stelle. Und was wir da sehr stark merken einfach ist, dass insbesondere auf das Wachstum sozusagen die Strukturen und Prozesse haben sich dann historisch so entwickelt. Mhm. Ja, und ist dann typischerweise auch einfach länger her, dass es überhaupt mal hinterfragt wurde. Die Leute sind in ihrem Trott drin. Ja, dann kommt halt hinzu einfach also tägliches Doing, Troubleshooting. Ja. Hab mehr als genug um die Ohren, weil also ich bin froh sozusagen, wenn ich vom Produktionsleiter genau keinen auf den Deckel bekomme. So und dann, also schleicht sich das ein Stück weit so ein. Ja, und die sozusagen die, man sieht dann manchmal schon auch klassisch diesen den Wald vor lauter Bäumen, glaube ich einfach nicht. Ja, also das ist dann nicht, weil die Leute irgendwie unfähig sind, sondern weil sie einfach ein Stück weit betriebsblind geworden sind und man sie dann einfach manchmal ein bisschen, ich sag mal, wachrütteln muss und mal, also bewusst dann auch rausziehen muss, einfach aus dem Tagesgeschäft, so ein bisschen den Blick fürs Wesentliche, das Bigger Picture sozusagen weiten muss. Und dann braucht sozusagen so eine initiale Zündung oder vielleicht auch einen kleinen Arschtritt, ja, auf gut Deutsch gesagt, und dann eine entsprechende sozusagen Basis oder Grundkapazität, um sich dann auch einfach um so Themen zu kümmern. Ja, also ich kenne es bei mir auch aus dem Privaten oder aus dem Beruflichen, wenn man also konstant über mehrere Wochen oder Monate einfach komplett voll ist mit Aufgaben, ja, und vielleicht auch, weiß ich nicht, eher bei 110% fährt, ja, dann gibt es ja schon einfach auch vermeintlich absolut logische und vielleicht auch sogar einfache Dinge, die man irgendwie übersieht und liegen lässt und sich danach denkt, wenn es zwar ein bisschen ruhiger ist, wow, okay, also war ja wohl jetzt nicht dein Ernst, so ja, nach dem Motto, ne?
Wenn ich an Prozesse denke, wenn ich da so ein Stück weit an auf unsere Agenda gucke, dann haben wir immer, wenn wir Prozesse angepasst haben, habe ich immer geguckt, okay, funktioniert der Prozess auch noch, wenn wir mal 10 sind? Geht das noch? Können wir das so skalieren? Die Frage ist aber, also das ist das eine, und wenn du jetzt mit Wachstumsunternehmen zusammenarbeitest, dann, aber ich komme gleich zur eigentlichen Frage. So, das ist das Erste, jetzt könnte man ja sagen, okay, wir bauen den Prozess jetzt auf und den können wir ja skalieren, dann auch mit 1.000 und 10.000 Leuten, alles kein Problem. Ich glaube aber, dass man trotz alledem in gewissen Intervallen die Prozesse nochmal überdenken muss. Und da ist die Frage, sagst du, nö, bau den Prozess einmal auf, dass er skalierfähig ist und dann hast du eigentlich schon deine Roadmap für die nächsten 10.000 Mitarbeiter übertrieben? Oder sagst du, nee, das ist gut, Skalierfähigkeit aufzubauen, aber trotzdem alle 5 Jahre oder welche Kriterien auch immer Prozess überarbeiten?
Ja, zweiteres. Also 100% zweiteres. Auch einfach, weil sich ja von den Rahmenbedingungen und auch weil sich aktuell technologisch Thema KI etc. einfach so viel tut, aber auch eben marktseitig musst du das Ganze ja regelmäßig überprüfen. Ja, also sind wirklich deine Prozesse und am Ende des Tages auch deine gesamte Auftragsabwicklung, erfüllt es wirklich noch den maximalen Kundennutzen, ja, von dem, was dein Kunde einfach erwartet. Und deswegen ist es eben aus unserer Sicht ganz entscheidend für die meisten Unternehmen sozusagen, das nicht als Einmalprojekt oder sozusagen einmalige Hauruck-Aktion zu betrachten. Also ja, die ist sozusagen initial notwendig, um ans Laufen zu kommen, ja, und auch dann ganz viele Effekte schon zu heben und eben auch, also eben diskutiert, Führungskräfte freizuspielen etc. Aber dann ist es eben entscheidend, da auch einfach eine typische Kultur auch der kontinuierlichen Verbesserung einfach mit einzubauen. Ja, auch über Kennzahlensysteme, das Ganze halt zu verankern. Und dafür ist dann ja schon ein wesentlicher Baustein, dass auch überhaupt die Führungskräfte dafür entsprechend freigespielt sind und wie gesagt, sich eigentlich dann darum kümmern können, dass sie viel, viel stärker am System oder an den Prozessen arbeiten, als halt da drin. Und dann, also hast du im Prinzip eine ja sich auch selbst optimierende oder verbessernde Organisation eigentlich geschaffen. Ne? Also klar, das ist die Königsdisziplin, gar keine Frage. Aber so als Nordstern und also als Vision ist das aus unserer Sicht genau der Weg, um den es an der Stelle halt gehen muss.
Das, was ich so in den Jahren so mitgenommen habe aus Veränderungen oder Prozessen auch, den Prozess gut zu machen, ist das eine. Aber wir sind auch in die Falle getappt, dass wir den unproduktiven Anteil der Mitarbeiter erhöht haben, weil gesagt, warte mal, wir müssen danach den Prozess besser machen, weil dann hätten die und die in der Produktion, das läuft dann noch runter und so. Okay, dann setzen wir da nochmal einen hin und da nochmal einen hin. Also diesen Blick, das ist, ja, es ist schön. Also was kostet es, diesen Prozess ins Leben zu rufen? Das nur, dass man sagt, okay, der Prozess ist gut und der ist dann auch für alle Beteiligten gut. Irgendwo ein Stück weit, aber ist es das wirklich? Weil letztendlich können wir ja alles optimieren bis ins letzte Detail und wir können alle, also wir können ja beschäftigt sein, bis der Arzt kommt, aber was ist der Unterschied zwischen beschäftigt sein und produktiv sein? Und diese Grenze finde ich auch extrem herausfordern, wenn man so eine Prozesse anfasst, weil man geht ja ganz schnell mal ins Detail dann rein, wo man sagt, Moment, was brauchen wir wirklich jetzt? Was sind die Top-Kennzahlen? Nicht alle. Die drei reichen aus, um Entscheidungen zu treffen. Begegnest du denen auch oder wie geht ihr damit um, wenn ihr in den Beratungen seid jetzt, gerade in diesem Thema?
Also so, super wichtiges Thema, ne? Ich sage mal, insbesondere im Mittelstand ist ja sozusagen eine Kernherausforderung immer die begrenzten Ressourcen oder auch Kapazitäten. Ja, das heißt, ganz wesentlich auch in dem, was wir tun, ist eben immer die Effektivität sicherzustellen. Ne? Also überhaupt erstmal die richtigen Dinge zu tun. Und deswegen ist sozusagen auch aus unserer Sicht ganz entscheidend, also brauchst eine, ich sag mal, Prozessvision und auch einen sauberen Sollprozess, wo du halt hin möchtest, ja, vollkommen klar ist, aber in den wenigsten Fällen macht es Sinn, den sozusagen komplett radikal von heute auf morgen zu implementieren, ja, auch so, also Thema, was kostet das halt eigentlich, sondern einfach sozusagen dann mich sauber und strukturiert dahin zu entwickeln und dann auf dem Weg sozusagen aus einem Maßnahmenkatalog immer wieder knallhart zu priorisieren, okay, was genau gehe ich jetzt wirklich als nächstes an und was ist halt eher ein nice to have und stelle ich halt ganz bewusst an der Stelle zurück. Also ich glaube auch nochmal sowohl als Berater, als Externer, aber insbesondere als Führungskraft ist das ja dann auch eine ganz wesentliche Aufgabe und vor allem auch eine hochgradig wertschöpfende Aufgabe für die Organisation, ja, wenn ich wirklich diese Priorisierung da vernünftig und gut halt einfach mache, dass ich wirklich sicherstelle mit den begrenzten Ressourcen, die ich ja einfach immer habe, dass ich da wirklich genau auch in die richtige Richtung einfach laufe. Ja.
Und ich glaube, dann ist auch wichtig, so dass wenn man einen Prozess dann anfasst und sagt, wir müssen das und das nochmal anpassen, Moment, welche Auswirkungen hatten das überhaupt auf alle anderen und auf uns selbst auch? Ne? Also, dass man da halt auch immer, deswegen ist dieser Sollprozess, finde ich, immer extrem wichtig, dass man überhaupt nur so eine gesamte Agenda hat. Ja. Dass man weiß, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt an der Stelle links rumgehe? Ist es für dich jetzt in dem Moment einfacher, weil irgendwie ein äußerer Einfluss sich geändert hat? Machen wir das jetzt so rum, aber was heißt das denn für alle anderen? Was heißt das auch für dich selbst in der Abteilung oder in Personen dann? Das auch zu beobachten, finde ich halt auch extrem wichtig dann, ne?
Genau, also es ist super, super entscheidend, das wirklich aus einer Gesamtprozessperspektive zu tun, ja, und wirklich, also von Kundenauftrag bis hin zur Auslieferung an der Stelle zu schauen und eben irgendwie kein einzelnes kleines Bereichsoptima zu machen. Mhm. Ja, ich sag mal, in ihren Bereichen haben sich ja die meisten heute ganz gut selbst optimiert, ja, aber es muss ja dann am Ende schon darum gehen, sozusagen das globale Optimum oder Maximum dann sozusagen herauszufinden, so und der, ich sag mal, der beste Maß oder maßgebliche dafür ist dann ja einfach der am Ende des Tages klar der Kundennutzen. Ja?
Mhm, also definitiv.
Daran muss ich alles sauber ausrichten und das Ganze, wie gesagt, eben aus einer Gesamtprozessperspektive. So, und das ist dann natürlich schon auch nochmals sozusagen eben über einfaches, kleines Takeaway gesprochen, was sozusagen jeder direkt umsetzen kann. Ja, dann so eine Optimierung der Auftragsabwicklung aus einer Gesamtprozessperspektive, auch abgeleitet aus sozusagen der Unternehmensstrategie und den Marktanforderungen oder Kundenanforderungen eigentlich, das ist dann sicherlich auch nochmal eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe.
Im Punkto Offenheit, gerade speziell jetzt im Einkauf, also Offenheit gegenüber Veränderungen. Ne? Wenn du in die Unternehmen kommst, dann geht es immer um Veränderungen. Wir wissen ja um Verbesserungen und also macht ja alles nur Sinn. Siehst du dort, wenn wir jetzt mal in Bezug aufs Alter, würdest du sagen, dass die jüngere Generation veränderungsbereiter ist und die ältere nicht? Oder sagst du, nee, das ist völlig egal, die sind alle offen? Oder sagst du, nee, die Jungen sind mehr? Oder gibt es da gar keinen Unterschied?
Also ich glaube, es fällt ein bisschen zu, weiß ich, platt gesprochen zu sagen, klar, die Jungen sind immer veränderungsbereit und die älteren Kolleginnen und Kollegen nicht. Also sehe ich nicht so. Ja, vielleicht, also tendenziell sind jüngere Kolleginnen und Kollegen veränderungsbereiter, vielleicht auch einfach, weil sie sozusagen in den bisherigen Strukturen noch nicht so erfahren sind, dass für sie auch nicht ihr Daily Business einfach ist. Aber es hängt einfach auch also sehr stark von der Persönlichkeit ab und aber auch, glaube ich, von der, so ein Stück weit Unternehmenskultur, auch wie veränderungsbereit die Leute halt einfach sind und wie sehr sie sich dann auch sozusagen für ihren Arbeitsplatz und auch für ihren Arbeitgeber einfach mit einbringen möchten, da mitgestalten möchten, noch Dinge zum Besseren verändern möchten.
Ich meine, gerade wenn du ein Wachstumsunternehmen bist, dann brauchen die Unternehmen definitiv ja Mitarbeiter, die Veränderung mögen, weil Unternehmen, die wachsen, da ist permanente Veränderung angesagt. Und wer das dann nicht mag, der ist dann, glaube ich, auch falsch im Wachstumsunternehmen, ne, am Ende des Tages.
Absolut, genau. Also wer seinen Umsatz, weiß ich, innerhalb von 3, 4 oder 5 Jahren halt verdoppelt, genau, der sieht natürlich dann das Unternehmen und auch die Strukturen halt komplett anders aus als davor. Ich glaube, was das Schöne eigentlich ist, sozusagen auch bei den Dingen, die wir halt tun und wenn man wirklich auch sich die gesamte Auftragsabwicklung beispielsweise anschaut und entsprechend an die Strukturen rangeht, ist ja schon auch, dass es sozusagen auch für jeden Einzelnen einfach dadurch besser wird. Ja, also ich sag mal, keiner, wenn er ehrlich ist, mag ja wirklich dieses Firefighting und irgendwie ständig Stress und dann bekomme ich von dem Kollegen auf den Deckel und ich weiß ja, der ist jetzt unzufrieden, sondern die meisten also arbeiten ja schon eher gerne, ich sag mal, in einer gut geölten Maschine und sozusagen wissen, ah, okay, der liefert mir das, okay, und ich muss jetzt sozusagen an meinen internen Kunden eigentlich genau das abliefern. Ja, und wenn ich das auch abliefere, dann ist er zufrieden und freut sich drüber. Ja, das ist ja schon auch etwas, was zumindest, weiß ich, 80 oder 90%, glaube ich, der Mitarbeiter deutlich mehr anspricht, als jetzt ein reines Firefighting und von einer Stresssituation in die nächste zu gelangen.
Definitiv. Der Vertrieb, wenn du in der Gesamtstruktur bist, wo kann der Vertrieb an welcher Stelle den Einkauf noch unterstützen? So produktionstechnisch haben wir da auch schon über Schnittstellen und Anforderungen gesprochen, aber speziell jetzt im Vertrieb, siehst du da auch Sachen, wo du sagst, so, das sind die 2, 3 Punkte, die muss der Vertrieb immer dem Einkauf liefern, damit der wieder optimal arbeiten kann?
Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist hier aber auch wieder das Thema Information, ne? Also Vollständigkeit und Richtigkeit der Information Also sprich wirklich eine saubere und vollständige Auftragsklärung einfach, ja. Weil, also was wir halt einfach ganz häufig erleben, dass dann der Vertrieb hat irgendwie den Sale gemacht, den Verkauf gemacht, freut sich und feiert sich dann dafür, ist ja auch grundsätzlich richtig, weil es seine Kernaufgabe ist, aber de facto ist eigentlich der eigentliche Auftrag, also nicht hinreichend spezifiziert, ja, also wir haben da, also ich sag mal, das Wildeste, was wir mal bei einem Kunden hatten, war im Prinzip, dass eine Bestellung einfach per E-Mail vom Betrieb mal reinkam, wo drin stand, ja, also complete product. Oder ich möchte jetzt hier sozusagen nicht das Produkt verraten, aber also complete product B. So halt, ja. Also und das war es. Nichts weiter spezifiziert, ja. Und da saßen natürlich alle anderen, inklusive dem Einkauf dann da und ist ja, also okay, also herzlichen Glückwunsch. Keine Ahnung, was ihr jetzt wirklich genau mit dem Kunden besprochen habt, was der Kunde halt eigentlich haben möchte. Auf der Basis, also können wir natürlich jetzt nicht sinnvoll weiterarbeiten. Ja? Und da, also geht auch im Prinzip wieder im ersten Schritt relativ einfach. Ja? Mal einfach ein sauberes Template aufsetzen. Ja? Was sind denn wirklich die wesentlichsten Anforderungen, die der Vertrieb eigentlich für jeden Auftrag geklärt haben muss, um es dann sozusagen auch vielleicht auch im Sinne von einem Gate, ja. Also sprich, nur wenn die Informationen wirklich vorliegen, dann sozusagen übernimmt überhaupt erstmal dann der Nächste in der Kette, in der Kette der Auftragsabwicklung und arbeitet überhaupt weiter. Insbesondere dann auch der Einkaufer. Es macht ja irgendwie wenig Sinn, damit sozusagen halbfertigen Informationen zu arbeiten, irgendwie die Hälfte fehlt und ja, das wissen wir auch noch nicht so genau, also melde ich mich nochmal, weiß ich, übernächste Woche bei dir, ja, und dann renne ich dem halt irgendwie ständig nach, sondern wirklich am Anfang sagen, hey, das sind unsere Mindestanforderungen, die brauchen wir und vorher sozusagen geht es gar nicht durch dieses Gate beispielsweise durch. Ja, und dann ist das, also am Anfang sicherlich ein bisschen ungewohnt so eine Umstellung, aber wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat und auch sozusagen entsprechend diszipliniert hat, sorgt dann auch wieder so eine Kleinigkeit, ja, wie vielleicht einfach so ein sauberes Template zur Auftragsklärung und ein Gate für sehr viel mehr Stabilität dann auch einfach in der Auftragsabwicklung.
Also definitiv bin ich voll bei dir. Das ist gelebte Praxis. Ich kenne die Thematiken. Wir waren genau in der gleichen Herausforderung, so wenn ich ein paar Jahre zurückdenke. Ja. Für mich wäre noch interessant, wie lösen die Unternehmen das denn rein technisch jetzt mit diesen, dass alle Informationen bereitstehen, mit welcher Softwarelösung oder dass man sagt so, okay, ja, das ist jetzt ready, ist das ein PDF-Dokument, was sie abhaken, ist das irgendein Trello-Board oder wie lösen die Unternehmen genau das technisch, weil das sind ja Dinge, die jetzt grundsätzlich ja noch nicht da sind, aber wo wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt, wir haben jetzt verschiedene Gates und da kommst du erst durch, wenn das ready ist. Aber wie kann man das sauber abbilden, dass ich jetzt nicht mit dem Aktenordner jetzt mal ganz pragmatisch durch die Gegend laufe?
Ja. Genau, also sozusagen, ich sag mal, die eine Allheillösung gibt's da leider noch nicht, auf die dann für den Mittelstand vor allem schon gerecht ist und funktioniert an der Stelle. Also da sozusagen arbeiten wir dann auch meistens mit unseren Kunden entsprechend flexible Lösung, die dann sozusagen genau für sie und die Bedürfnisse einfach passt. Ja. Also da gibt es zumindest auch unserer Erfahrung nach noch nicht das eine Allheilmittel an der Stelle. Ist aber, glaube ich, also ich glaube, also Tools sind immer gut und schön. Ja. Ich glaube aber im ersten Schritt und den größten Mehrwert generiert man ja schon auch erstmal, wenn man überhaupt mal sozusagen sich diese Strukturen entsprechend einzieht, ja, und ob das dann sozusagen ein einfaches Template ist, weiß ich genau, wo ich es auf dem PDF dann halt in digital abhake oder ich mir, weiß ich, im ERP-System schaue, dass ich da was implementiert kriege oder, genau, Trello-Bot nutze oder wie auch immer, ist, glaube ich, an der Stelle erstmal zweitrangig. Ich glaube, das Wichtige ist, überhaupt in so einem Prozess, in so Strukturen mal zu arbeiten.
Und genau das, was du sagst. Ich glaube, das ist, wenn man erstmal überhaupt das Verständnis hat und weiß, ach, das brauchst du alles, das wusste ich ja gar nicht, dann ist ja im Unterbewusstsein, kann man die Daten bereitstellen. Aber das bei uns ist halt auch, wir haben an der einen oder anderen Stelle kann man im ERP-System was implementieren, wo man noch ein paar Bemerkungsfelder, ein paar Pflichtfelder einsetzt. Ja. An der einen oder anderen Stelle gibt es tatsächlich ein PDF-Dokument zum Ausfüllen, zum Anklicken. Deswegen hat mich das nochmal interessiert, was haben andere Unternehmen vielleicht auch noch für Lösungen und Ideen, wo man sagt, das ist ja auch nochmal clever, das könnte man ja auch nochmal machen. Deswegen dahingehend die Frage, ob es da noch, also außer ERP-Systemen und PDF-Dokumenten oder Excel-Tabellen, die da mitlaufen, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt.
Genau, also ich glaube, also grundsätzlich gilt natürlich, also so wenig Medienbrüche wie möglich, ja, logisch. Ja. So, wenn ich das aber im ersten Schritt halt nicht hinbekomme, dann würde ich mich davon nicht aufhalten lassen, weil das Entscheidende ist, wie gesagt, dass man überhaupt mal in diese Struktur und in den Prozess halt einfach reinkommt und das, was dann funktioniert, ist ja auch okay. Also da ist einfach nur wichtig, dass es sauber definiert ist und eine pragmatische und für alle funktionierende Lösung einfach ist, die dann festgeschrieben ist. Und also würde ich sozusagen Tool immer als sekundär an der Stelle betrachten. Also klar, wenn es das natürlich gibt und ich das auch beispielsweise komplett in meinem ERP-System abbilden kann, super cool. Wenn nicht, ja, also nicht davon aufhalten lassen. Wichtig ist da den Schritt überhaupt erstmal zu gehen in die Struktur rein.
Okay. So, fast zum Ende jetzt habe ich natürlich auch nochmal, wir haben vorhin darüber über die Fehler gesprochen oder die Dinge, die du siehst in den Unternehmen, gerade im Einkauf, die vielleicht nicht so glatt laufen. Aber du hast ja bestimmt auch schon in den Jahren Unternehmen gesehen, wo du warst, wo du gesagt hast, ey, der Einkauf hier, also da können sich noch einige Unternehmen eine Scheibe abschneiden. Gibt es diese Unternehmen, wo du sagst, wow, da bin ich begeistert? Und wenn ja, was ist der Unterschied? Was machen die anders?
Ja, also klar gibt es die Unternehmen. Also gibt auch immer wieder Unternehmen, die, also wo man einfach, also dann fairerweise sagen muss, okay, ihr seid einfach echt von A bis Z so gut aufgestellt. Also braucht
ich kann wieder fahren.
Genau, also braucht ihr unsere Unterstützung auch gar nicht. Ja, also absolut beeindruckend. Was wir grundsätzlich halt sehen, ist halt schon, dass ich sag mal, wenn die vielleicht auch auf den Einkauf bezogen, wenn die Einkaufsabteilung gut aufgestellt ist, sind es meistens die anderen Abteilungen oder anderen Fachbereiche eben auch. Ja, also es ist in den, also was wir super häufig sehen, ist, es gibt sozusagen hohen persönlichen Einsatz einfach, ja, um die Dinge wirklich voranzutreiben. Aber wenn es, also sozusagen in den, ich sag mal, auch Vorzeigeunternehmen, da muss man schon sagen, da stimmt im Prinzip angefangen bei der Kultur über dann die Prozesse und Strukturen einfach extrem, extrem viel. Ja, also das ist sozusagen dann nicht geprägt von irgendwie einzelnen Bereichsoptima und sagt hier, also bei uns performt der Einkauf super, aber also alle anderen haben ihren Laden nicht im Griff. Also funktioniert auch, glaube ich, gar nicht, sondern das ist also klar immer ein Teamwork. Und sozusagen muss ja schon auch jedes einzelne Glied in der Auftragsabwicklung, also sprich jeder Fachbereich, entsprechend gut für sich aufgestellt sein und insbesondere eben dann auch der Gesamtprozess vom Kundenauftrag bis Auslieferung sauber strukturiert sein.
Du hast gerade noch was gesagt, hoher persönlicher Einsatz. Und das finde ich, also natürlich ist dieses Gesamtkonstrukt, also ich habe schon verstanden, dass es in der Regel, wenn Unternehmen, die haben nicht nur den Einkauf gut und der Rest ist nicht so dolle, sondern wenn, dann ist dann meistens alles perfekt. Aber diesen hohen persönlichen Einsatz. Und ich glaube, das ist auch das, also wenn ich als Unternehmer jetzt zurückgucke, wenn ich an jeder Schlüsselposition auch wirklich Leute habe, die da ein hohes Engagement haben und da wirklich auch hinterstehen, hinter den Unternehmenszielen, da auch für kämpfen und auch mit reingehen, dann kann ich das nicht verhindern, dass ich erfolgreich werde, weil dann läuft das. Wenn sie selber auch diesen Biss haben, sie coole Teams haben und die Dinge vorantreiben, das ist, glaube ich, schon ein großer, großer Unterschied, als wenn ich irgendwo ganz viele falsch eingesetzte Mitarbeiter an gewissen Stellen habe.
Ja, also 100%. Wobei ich glaube, also das ist nur die eine Seite der Medaille. Ja, also auch wenn ich sozusagen alles nur A-Player auch auf den richtigen Positionen halt habe, muss ich ja insbesondere noch mal als Unternehmer oder auch als Geschäftsführer an der Stelle halt schauen, dass ich sozusagen diesen A-Playern dann die entsprechenden Rahmenbedingungen halt schaffe und auch die, ich sag mal, Strukturen zur Verfügung stelle, dass die auch sozusagen ihre PS wirklich voll auf die Straße einfach bringen können, ne? Weil, also insbesondere, wenn ich gute, motivierte Leute einfach habe, also dann wollen die ja auch sozusagen was erreichen, auch dass es entsprechend vorwärts geht. Und ich glaube, da dann die Strukturen zu schaffen, dass eben auch eine Weiterentwicklung nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern sozusagen auch ein Unternehmenswachstum, was ja dann schon eigentlich auch die schönste Form mit der Weiterentwicklung halt ist, das auch entsprechend stattfinden kann.
Absolut, bin ich voll bei. Also der Rahmen muss passen. In der Regel sind die Leute, genau, die wollen in Wachstumsunternehmen arbeiten. Und ich brauche nicht nur A-Mitarbeiter, sondern ich muss auch ein A-Unternehmer sein. Ne? Genau. Das gehört auch dazu.
Ja, genau. Oder auch A-Geschäftsführer. Ja,
absolut. Gibt es noch eine Frage, die ich dir noch nicht gestellt habe im ganzen Kontext oder vielleicht noch eine Story, wo du sagst, Mensch, die hätte ich gerne noch mal erzählt oder eine Frage, die ich dir hätte noch stellen sollen, die ich dir aber noch nicht gestellt habe?
Boah, ich glaube, das meiste, also haben wir mindestens gestreift, beziehungsweise drüber gesprochen. Ich habe ganz gutes Gefühl. Ja, ich glaube, also hoffe, die Zuhörer könnten ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, aus unserer Perspektive, sozusagen aus einer Produktionsmanagement oder dann auch Geschäftsprozess Perspektive, einfach immer wieder spannend, sozusagen auch die Einkaufspositionen einfach mitzuerleben und wo wir uns dann natürlich auch ganz besonders freuen ist sozusagen, wenn als vermeintliches Beiwerk dann auch von der Zusammenarbeit mit uns der Einkauf oder die Einkaufsfunktion auch nochmal mit profitieren kann. Wie gesagt, bestes Beispiel da auch konkret von einem Kunden von uns, die 5%, eben dadurch, dass wir den Einkaufsleiter freigespielt haben aus der operativen Beschaffung und jetzt sich wirklich konkret um strategische Einkaufrahmenverträge etc. Einfach kümmern konnte.
Wahnsinn. Das ist, also ich glaube für alle, wenn wir jetzt so zum Ende hinkommen, für alle die jetzt sagen, Mensch, wann sollte ich dich mal anrufen, an welcher Stelle, dann, ich würde mal sagen, wenn ich 5% im Einkauf sparen möchte, kann ich zumindest mal Kontakt aufnehmen. Zielgruppe, hattest du ja gesagt, sind grundsätzlich oder auch Kunden, die in Frage kommen, die einen Umsatz haben, 10 Millionen bis 100 Millionen, das ist so die Range, wo...
Sagen wir unser Sweet Spot, wenn man so möchte.
Ja, wo ihr euch wohlfühlt, ja.
Genau.
Und in welcher Phase, in welcher Situation rufen die Unternehmen euch an? Wo sie sagen, Mensch, ich glaube, macht mal Sinn, dass wir mal wieder rüber gucken, dass wir die Prozesse organisieren oder so, dass sie sagen, hier läuft irgendwas richtig falsch, wir machen nur noch Verluste, komm mal her oder in welcher Stufe rufen die Unternehmen euch an und sagen, jetzt?
Genau, also unsere Kunden haben typischerweise entweder schon, ich sag mal, Wachstumsschmerzen, ja, das heißt im Prinzip die Operations verhindert sozusagen ein weiteres Wachstum, ja, die kommen im Prinzip nicht hinterher oder zumindest mal klare Wachstumsambitionen, ja, vielleicht auch, weil es einen Wechsel im Gesellschafterkreis oder auch in der Geschäftsführung gab und jetzt sozusagen sagen, okay, jetzt, also wir wollen hier wieder in den Wachstumsmodus einfach schalten. Wir sind uns bewusst, wir haben hochqualitative Produkte, wir haben auch einen grundsätzlich funktionierenden Vertrieb, aber hey, boah, okay, also weiß ich, in unseren Operations haben wir uns einfach echt schon länger nicht mehr wirklich drum gekümmert und heute sind irgendwie Themen wie Termintreue, eine Verlässlichkeit zum Kunden hin, aber vielleicht auch eine interne Verlässlichkeit einfach nicht auf dem Niveau, wie wir es einfach brauchen und wie es sozusagen dann auch unsere Kunden von uns erwarten. Und das sind dann typische Situationen, wo wir dann ins Spiel kommen und wenn es denn sozusagen passt, auch da, glaube ich, ganz gut unterstützen können. Und auch die Unternehmen dann gerne auch sozusagen länger bzw. langfristig auf diesem Wachstumspfad einfach begleiten.
Wie lange begleitet ihr die Unternehmen so grundsätzlich? Gibt es da so einen Mittelwert, den ihr habt?
Mindestens ein Jahr, tendenziell länger.
Okay.
Ja, also weil sozusagen wir arbeiten da gerne partnerschaftlich auch zusammen begleiten dann einfach unsere Kunden wirklich auf diesem Wachstumspfad sozusagen gerne nicht nur bei der ersten Verdopplung des Umsatzes beispielsweise, sondern sondern auch darüber hinaus. Und also können da, glaube ich, einen guten Mehrwert dann durch einen konstanten Blick von außen einfach bringen und durch die Strukturierungsleistung, die wir dann da einbringen. Also Ziel ist natürlich schon sozusagen, dass wir auch den Kunden oder die Kunden einfach befähigen, sozusagen auch in der eigenen Organisation besser zu werden und sozusagen sich kontinuierlich zu verbessern und dass wir sozusagen dann uns da eher weiter zurückziehen und dann eher auch gemeinsam mit der Geschäftsführung an ich sag mal, strategischen Themen arbeiten, der strategischen Weiterentwicklung und an, ich sag mal, allem, was irgendwie die Struktur der Produktion im weitesten Sinne eigentlich betrifft.
Und für die zahlenaffinen Zuhörer, arbeitet ihr denn auf Erfolgsbasis oder sagt ihr, nee, Honorar und dann läuft das? Oder ist das individuell vielleicht sogar?
Ja, ist also ein Stück weit individuell, aber grundsätzlich ist das sozusagen eine Honorarbasis. Klar, wenn wir dann sozusagen und in einer tiefer gehende Zusammenarbeit sind, dann ist es oder je individueller wird es dann auch einfach auch in Bezug auf was dann wirklich die konkreten Unterstützungsbedarfe sind.
Spannend. Lieber Jan, ich danke dir für die Insights. Wir haben fast eine Stunde, 55 Minuten haben wir jetzt auf der Uhr. Viele, viele Einblicke. Ich danke dir für die Einblicke, auch für die Themen, die du genannt hast. Bei mir ist definitiv noch hängen geblieben, den internen Rahmenvertrag, die interne Thematik dort auch nochmal zu klären. Sehr schöner Punkt. Den werde ich definitiv auch noch mitnehmen. Und ja, danke für die Einblicke auch in die Unternehmen. Das ist definitiv immer hilfreich und auch für die Zuhörer immer interessant. Wie läuft es denn woanders? Was sind so deine Ansätze jetzt auch so gerade im Gesamtkontext, was ja auch wichtig ist und das auch nochmal wirklich zu verstehen, dass es halt, wir wissen es, aber dass es der Gesamtkontext ist, der halt wichtig ist und nicht nur eine kleine Abteilung. Ne?
Ja, genau. Ja, danke dir, Thomas. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Danke dir und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Jawohl, mach's gut. Ciao, ciao.